Wir wollen das so halten, dass diese beiden Überschriften, tu, was du willst, von der Freiheit eines Christenmenschen, jeweils zusammen vorkommen sollen. Wir haben das vorher ein bisschen miteinander abgesprochen. Jetzt in der ersten Hälfte so ein bisschen Referat, Vortrag und dann in der zweiten Hälfte nach der Pause eine Bibelarbeit mit dem gleichen Zuschnitt, aber eben von einem Bibeltext her sozusagen aus zwei verschiedenen Perspektiven, aus zwei Blickwinkeln die gleiche Thematik beleuchtet. Und nun wollen wir zunächst die Hände falten und beten. Herr, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für deine Güte, die über diesem heutigen Tag steht. Wir danken dir für all das, was du uns geschenkt hast, dass du uns begleitet und bewahrt hast. Wir danken dir auch jetzt für diese Zeit des gemeinsamen Hörens auf dich. Wir danken dir, dass du der bist, der uns zu sich ruft, der uns an der Hand nimmt, der uns aus dem Gefängnis in seine Freiheit führt. Sei du jetzt unter uns, wir bitten dich nochmal darum und schenk, dass wir auf dich hören und dass das unser Leben befreit von Schuld, von Lasten, von dem, was uns von dir wegzieht. Lass uns an deiner Hand froh unseren Weg gehen. Amen. Tu, was du willst, nicht umsonst, steht Fragezeichen und Ausrufezeichen hinter diesem Satz, hinter dieser Frage, hinter dieser Bemerkung. Tu, was du willst. Eigentlich müsste man das Thema ja so formulieren, tu, was du willst oder etwa nicht. Denn wenn in heutiger Zeit etwas allgemein bekannt ist und etwas allgemein vertreten wird, dann dies. Das Thema, um das es geht, ist Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung, Emanzipation. Ich weiß, was ich zu tun habe, ich mir das von niemandem anderem vorschreiben oder sagen zu lassen. Die dreijährige Tochter will sich zum ersten Mal die Schuhe binden, sie stößt die helfende Hand weg und sagt, ich kann's alleine. Es gibt zwar ein großes Wirrwarr, aber immerhin dieses triumphierende Gefühl, ich kann's alleine, ich brauche keinen anderen. Dieser Drang nach Freiheit, und das durchaus nicht nur bei der Dreijährigen, sondern auch vielleicht bei der 83-Jährigen, wie sie es wollen, nach Freiheit durchzieht unsere Gesellschaft. Und dann sind wir aber nicht nur Glieder unserer Gesellschaft, sondern ja auch Christen. Und da gibt es nun Leute, die behaupten, alles, was Spaß macht, ist bei den Christen verboten. Früher hieß es, der Christ raucht nicht, trinkt nicht, tanzt nicht. Heute sieht es zum Beispiel so aus, kleiner Hinweis darauf, wir haben im Bengelhaus eine Selbstverpflichtung, wie wir das nennen, einfach so ein paar Leitlinien, die unser gemeinsames Zusammenleben prägen. Und da wird unter anderem auch das Miteinander von Männern und Frauen beschrieben, auch das, dass vor der Ehe die Enthaltsamkeit vorgesehen und gepflegt wird. Und jetzt ist es eigenartig, dass ausgerechnet dieser Paragraph bekannt ist, und zwar kurioserweise nicht nur bei den Theologen, sondern auch bei unseren Nicht-Theologen. Hat mir eine Studentin erzählt, als sie dran war, ins Bengelhaus einzuziehen, da hätten Kommilitonen sie gefragt, was? Ich höre, du ziehst ins Bengelhaus. Die haben doch diesen komischen Paragraphen. Ich habe immer gedacht, du seist ein normaler Mensch. Tu, was du willst, auf der einen Seite, auf der anderen Seite Christsein mit Regeln, mit Geboten, mit einer Prägung. Wie leben Christen eigentlich richtig in dieser Spannung? Zunächst wird man sagen müssen, und ich denke, man muss das auch immer mal wieder äußern, auf diese Frage, wie wir als Christen leben, werden wir keine Antwort aus der Tagespresse finden. Wir werden sie auch nicht aus dem Fernsehen, erst recht nicht aus einer Talkshow finden, und selbst wenn ein Theologe wie Fliege die moderiert, sagt das noch lange nichts. Wer meint, er müsste sich am Denken der Zeit orientieren, der schwimmt gewissermaßen wie auf einer Meereswelle, die mal so sich darstellt. Und man hat dann auch genauso viel Grund unter den Füßen wie solch einer auf der Meereswelle, nämlich gar keinen. Wenn Christen fragen, was Sache ist, dann können sie sich nur an ihren Herrn wenden, an den Christus. Er, sein Wort, das sagt uns, was er uns schenkt und was er von uns fordert. Es passiert zwar häufig, und vielleicht kennzeichnet es unsere Situation heute mehr als in Jahrzehnten vorher, es passiert zwar häufig, dass dann diese Weisung des Christus in ziemliche Spannung zu dem tritt, was Tagesmeinung ist. Aber das hat christliches Leben durch die Jahrhunderte hindurch begleitet. Mit der Weisung des Christus stehen wir nicht unbedingt immer im Trend dessen, was in der Zeit, in der Gesellschaft so vor sich geht, aber wir bekommen auf diese Weise wirklich Grund unter den Füßen. Von der Freiheit eines Christenmenschen. Wir wollen jetzt in diesem ersten Teil bei einem nachschauen, der die Freiheit in besonderer Weise in den Mittelpunkt seiner Verkündigung gestellt hat, Martin Luther. Er wollte das tun, nicht um seine eigenen Ideen da irgendwie vorzustellen, sondern er wollte das tun als Hörer, als Ausleger der Heiligen Schrift. Und deshalb hören wir auch heute, 500 Jahre danach, noch auf das, was er zu sagen hat, nicht aufgrund seiner eigenen Autorität, sondern im Blick auf das, was diese Ausführungen sein wollen, Auslegung der Heiligen Schrift. Was sollen wir tun? Wer sind wir als Christen? Martin Luther hat in dieser Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen zwei programmatische Sätze dazu gesagt. Und die sollen uns zunächst beschäftigen. Der erste Satz: Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan. Wie ist das zu verstehen? Martin Luther sagt, hier geht es jetzt nicht um den äußerlich betrachteten Menschen, sondern gemeint ist der innerliche, der geistliche Mensch. Äußerlich ist ein Christ, wie jeder andere Mensch, ein Wesen, das in vielfältigen Verpflichtungen und in vielfältigen Beziehungen lebt. Ein Christ, eine Christin hat einen Chef, hat Kollegen, hat eine Regierung über sich. Und das ist ganz normal und das gilt für alle Menschen gleich. Aber im Verhältnis zu Gott ist ein Christ ein rundum freier Mensch. Frage, wie kommt's dazu, dass jemand zu so einem freien Menschen wird? Und Antwort ist, nicht durch irgendwelche äußerlichen Veränderung. Es hilft nichts, wenn man einen Menschen in einen Talar oder in eine Mönchskutte stecken würde. Vielleicht noch einen Heiligenschein am Hinterkopf befestigen. Dadurch wird jemand weder zum Christen noch zum Heiligen. Alles Äußere reicht nicht aus. Und ich denke, wir sollten das in aller Schärfe festhalten. Man kann anderen vieles vorspielen. auch vieles Fromme. Schauspieler sind überall, auch in den frömmsten Kreisen. Jesus nennt sie Heuchler. Das Äußere, das tut's nicht. Umgekehrt schadet es einem Christen auch nicht, wenn seine Hose ein Loch oder ihr Kleid einen Flecken hat. Essen, Trinken, all das Äußerliche, das tut dem Christen keinen Abbruch. Und deshalb kann Luther zum Beispiel sagen, die Magd im Kuhstall verrichtet Gottesdienst. Nämlich dann, wenn sie das, was sie tut, für Gott tut. Und für diese Art von Gottesdienst braucht man weder Kerzen, noch Orgel, noch Glocken. Umgekehrt, mit all diesen Dingen ist noch lange nicht gesagt, dass eine Gemeinde auch wirklich Gottesdienst feiert. Es könnte ja sein, sie feiert nur sich selbst oder ein paar interessante Akteure. Es könnte auch einfach frommes Theater sein. Wenn es alles Äußerliche nicht tut, was ist es dann, was einen Menschen zum Christen macht? Die Antwort, die Luther gibt, er sagt, es ist ganz klar. Diese Veränderung vermag allein das Wort Gottes zu bewirken. So müssen wir nun gewiss sein, sagt er, dass der Mensch alle Dinge außer dem Wort Gottes entbehren kann. Und ohne das Wort Gottes ist ihm mit keinem Ding geholfen. Das Entscheidende, das Zentrale, was Veränderung hervorrufen kann, ist dieses lebendige Wort Gottes. Denn nur dieses Wort hat die Kraft in sich, uns zu zeigen, wer wir sind. Nur dieses Wort prägt uns ein, wer Jesus Christus ist, was er für uns getan hat. Warum hat solch ein schlichtes Bibelwort solch eine Kraft? Die Antwort, das ist ja nicht irgendein Wort wie jedes andere, sondern hier ist nicht weniger, als dass der auferstandene und erhöhte Christus gegenwärtig ist und dass er durch dieses Wort uns als die Hörenden anspricht. Und er tut es in der Kraft des Heiligen Geistes. Und deshalb kommt diesem Wort so viel Gewicht zu. Das ist der Grund, warum, und so sagt Luther hier, Pfarrer, Priester, Bischöfe keine andere Funktion haben, als dieses Wort zu verkündigen, weiterzusagen, zu predigen. Ich denke, wir sollten, und da möchte ich mir durchaus an die eigene Brust schlagen, wir sollten als Verkündiger, als Pfarrer oder wer auch immer dieses Wort wo auch immer weitergibt, uns das immer wieder einprägen. Wir haben als ganze Kirche und als Einzelne keine andere Aufgabe, als dafür zu sorgen, dass dieser Christus in seinem Wort zu Wort kommt. Dass er selber das sagen kann, was er zu sagen hat. Wir sollen eigentlich nichts anderes sein als Sprachrohre Christi. Und das fängt gewissermaßen in der Kinderstunde und Jungschar an und geht bis zum Seniorenkreis, umfasst die ganze Breite dessen, was wir innerhalb der christlichen Kirche tun. Wenn wir das verpassen und wenn wir das nicht tun, dann verpassen wir unseren eigentlichen Auftrag und sind letztlich ganz überflüssig. Und das hat nun auch Folgerungen für den Christen, dieses umprägende, neuschaffende Wort. Zitiere nochmal, darum sollte das billig aller Christen einziges Werk und Übung sein, dass sie das Wort und Christus sich wohl einprägten, solchen Glauben stetig übten und stärkten. Und er zitiert das Wort Jesu aus Johannes 6, das ist das einzige göttliche Werk, das ihr an den glaubt, den Gott gesandt hat. Dieses Werk, an den Christus zu glauben, das ist aber etwas, was gerade niemand von sich aus vollbringen und tun könnte, sondern wenn das geschieht, dann geschieht immer wieder dieses Wunder, dass durch dieses Wort jemandem das Herz, die Augen, der ganze Sinn aufgeschlossen wird und sie oder er dann erkennt, jawohl, du bist Christus, mein Herr und mein Gott, so wie das der Thomas nach Ostern bekannt hat. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi, sagt es Paulus im Römerbrief. Und dieser Glaube ehrt Gott, weil er Gott Recht gibt. Er akzeptiert das Urteil Gottes über mich. Ich bin der, als den du mich bezeichnest. Der, der vor dir nicht bestehen kann. Der, der gesündigt hat und der von dir getrennt ist. Aber ich bin gleichzeitig auch der, den du mit deiner Güte und Liebe und Freundlichkeit überschüttest. Dem du die Kindschaft schenkst, den du in die Gemeinschaft mit dir hineinnimmst. Dieser Glaube macht fromm, frei und selig alle, ohne alle Werke. Glaubst du, so hast du. Glaubst du nicht, so hast du nicht. So lautet Luthers berühmte Formulierung. Wie gesagt, wenn wir dem vertrauen, was Gott uns sagt, dann ehren wir ihn und dann loben wir ihn, dann anerkennen wir ihn als den wahren Gott. Wir bekennen, dass er treu und zuverlässig ist mit seinen Zusagen. Umgekehrt kann man Gott keine größere Unehre antun, als ihm nicht glauben, womit der Mensch ihn dann für einen untüchtigen, lügenhaften, leichtfertigen hält und ihn mit solchem Unglauben verleugnet und einen Abgott seines eigenen Sinns im Herzen wider Gott aufrichtet, als wollte er es besser wissen als Gott. Glaube an Christus, das Ende unserer menschlichen Besserwisserei. Wir vertrauen Gott, dass er weiß, wie die Dinge sind, wie es um uns steht, was uns gut tut, zu unserem Heil nötig ist. Und wir orientieren uns in unserem Denken, in unserem ganzen Leben an dem, was er uns zusagt. Um zu verdeutlichen, was er meint, gebraucht nun Luther einen Vergleich, der atemberaubend ist und hart an die Grenze des Zumutbaren geht. Er sagt, das ist eigentlich wie bei einer Hochzeit. Da ist auf der einen Seite Christus, der strahlende Bräutigam. Er bringt die ganzen Güter des Himmels mit sich, den ganzen Reichtum, die ganze Herrlichkeit, die Vergebung, sein Heil. Und auf der anderen Seite steht da die Braut, der Mensch, das arme, verachtete, böse Hürlein, sagt Luther. Der Mensch mit seiner gesamten Sünde, Schuld und Verlorenheit. Der Glaube, nun der eben beschriebene Glaube, ist nun der Brautring, der dieses ungleiche Ehepaar miteinander verbindet. Und zwar auf unzertrennliche Weise verbindet. Und nun passiert in dieser Ehe das, was in jeder Ehe normalerweise passiert. Es kommt zur Gütergemeinschaft. Zum Austausch dessen, was die jeweiligen Personen in diese Ehe mit sich mitbringen. Es kommt zu einem wunderbaren Wechsel. Denn auf einmal in dieser Verbindung gehören nun die ganzen Gaben des Bräutigams, der Braut, das Heil, die Vergebung, die Erlösung, das neue Leben, der Himmel. Und umgekehrt nimmt der Bräutigam die Gaben in Anführungszeichen der Braut, sprich das Elend, die Verlorenheit, die Sünde auf sich. Und dann ruft Luther aus, ist nun das nicht ein fröhlicher Hausstand, da der reiche, edle, fromme Bräutigam Christus das arme, verachtete, böse Hürlein zur Ehe nimmt und sie von allem Übel frei macht, sie mit allen Gütern ziert, so ist's nicht möglich, dass die Sünden sich sie verdammen, denn sie liegen nun auf Christus und sind in ihm verschlungen. Das heißt Christsein. Das heißt christliche Freiheit. Das ist Evangelium, gute, frohmachende, befreiende Botschaft. Wir werden im Glauben mit Christus verbunden. Er tritt an unsere Stelle. Wir erhalten seine Gerechtigkeit und Heiligkeit als Geschenk von ihm. Luther sagt von sich selber, dass er dieses Wort Gerechtigkeit abgelehnt und sogar gehasst habe. Er sagt, ich habe Gerechtigkeit immer so verstanden, Gott ist gerecht, ja natürlich, wie soll es anders sein? Und er möchte, dass nun wir uns so anstrengen, dass auch wir gerecht werden, dass es diesem Gott entspricht. Und deshalb bemühte er sich wie ein Verrückter um eine Lebensweise, die diesem Gott entsprach, heilig und rechtschaffen. Er betete, er fastete, er legte sich allerlei Bußübungen auf. Aber alles nützte nichts. Kaum hatte er im Beichtstuhl diesen Zuspruch vernommen, dir sind deine Sünden vergeben, schon überfiel ihn wieder der missgünstige Gedanke, die böse Einstellung zu, was weiß ich, seinen Mönchsbrüdern oder wie auch immer. Er sagt, der Durchbruch gelang erst da, als ich zum Römerbrief, zum dritten Kapitel kam und mir diesen Vers genau anschaute. Ja, Gott ist gerecht. Aber was macht er? Er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Er macht uns gerecht ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Gott macht den ungerechten Menschen gerecht um Christi willen. Das ist nicht etwas, was wir aus uns, aus eigener Kraft hervorbringen würden, sondern das ist etwas, was wir nur empfangen und uns schenken lassen können. Aber wir haben als Menschen an dieser Stelle ein Problem, ein ziemlich großes sogar. In aller Regel wollen wir uns nichts schenken lassen. Wir wollen uns nicht helfen lassen, sondern wir fragen, jetzt habe ich Geburtstag und diese Krawatte bekommen, was wird die wohl gekostet haben, wann hat er Geburtstag, damit ich dann was Entsprechendes wieder besorgen kann, damit es einigermaßen aufgehoben wird. Nicht geschenkt bekommen, sondern verdienen. Und dann passiert das oft auch im Blick auf Gott und seine Geschenke, seine Gnade, denn Gnade heißt Geschenk. Doch Gottes Gabe, seine Vergebung, das neue Leben, kann man nicht verdienen. Man kann sie sich nur schenken lassen. Augustin, der Kirchenvater, sagt, wenn die Gnade nicht gratis, umsonst, geschenkt ist, dann ist es gar keine Gnade. Und Luther meinte, das Evangelium, diese befreiende Botschaft von diesem wunderbaren Wechsel, das ist so eine zarte Botschaft, so empfindlich, so leicht zerstörbar, dass sie dann vollkommen zerstört wird, wenn etwas Eigenes, unser eigenes Werk, unser eigenes Tun darunter gemischt wird. Aber nur deshalb können wir als Christen unseres Heils gewiss sein, weil wir das, was wir brauchen, geschenkt bekommen. Weil es nicht von unserem Tun, von unserem Wollen abhängt, das so schnell wechselt wie ein Frühlingswetter. Ich denke, dass es von größter Wichtigkeit ist, dass wir auch an dieser Stelle selbstkritisch bleiben. Wie gesagt, von Natur aus wollen wir verdienen, aber nichts geschenkt bekommen, auch als Christen. Aber Gottes Evangelium, das kann man sich nur schenken lassen. Wir wollen neu dafür danken und wir wollen gerade an dieser Stelle immer wieder Lernende bleiben. Lernende, wie Jesus sagt, von den Kindern. Die machen es einem vor, denen muss man ja vor allem das Danke noch beibringen, aber an Verdienen denken die nicht. Ich möchte Ihnen deshalb noch in diesem Zusammenhang eine kleine Geschichte von solch einem Kind, von dem kleinen Timóteo aus Brasilien erzählen. Inzwischen ist es ein erwachsener Mensch, aber damals war er ein kleiner Bursche. Auch da eine Hochzeit, die ganze Festgesellschaft war noch draußen, weil in dem Saal noch einiges vorzubereiten war. Und irgendwie gelang es dem kleinen Burschen, da hinein zu schleichen, und dann war das eine fantastische Geschichte, was sich da vor seinen Augen auftat. Also Tische mit fantastischen Speisen und Getränken, und er marschierte da rum und hat sich das alles angeguckt. Und irgendwie muss er mit einer von den freundlichen Damen, die da noch letzte Hand anlegten, ins Gespräch gekommen sein. Und das, was er hörte, das hat ihn dann dazu bewegt, wie ein Pfeil hier hinaus zu schießen und geradewegs auf seinen Vater zu. Und dann rief er aus: Papa, komm her. Alles ist umsonst. Alles ist gratis, frei. Alles gibt's umsonst heute. Alles umsonst. Freiheit eines Christenmenschen. Tu, was du willst, so könnte man jetzt fragen. Ist es also doch so, wenn wir im Sinne dieses Luthersatzes freie Herren sind, Damen und niemandem untertan? Jetzt kommt an genau dieser Stelle eine Frage auf. Eine Frage, die die christliche Kirche in 2000 Jahren beschäftigt hat, wenn Sie so wollen, seit dem Galaterbrief. Und diese Frage lautet einfach so: Macht denn dieses atemberaubende Evangelium nicht die Ethik kaputt, den Lebenswandel? Wenn es so ist, wird sich denn noch ein Mensch drum kümmern, wie er oder wie sie leben sollen? Ist das denn nicht diese billige Gnade, von der man immer wieder zu Recht redet? Um die Antwort vorwegzunehmen: Nein, so ist es nicht. Wer im Glauben mit Jesus Christus verbunden ist, der wird nicht einfach so in den Tag hineinleben. Er wird eben so zu leben, er wird so leben wollen, wie es Christus gefällt. Und deshalb Luthers zweiter Satz, der nun das zum Ausdruck bringt: Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Was meint Luther damit? Er sagt, es ist so: Solange wir noch nicht im Himmel sind, werden wir immer wieder von der Sünde angefochten und sündigen auch immer wieder. Und genau an dieser Stelle hat nun der Dienst für Christus seinen Platz. Indem wir dem Nächsten beistehen, indem wir uns für ihn einsetzen, wird unser alter Adam, unsere alte Eva in die Pflicht genommen. Wir haben uns nach den Geboten Gottes auszurichten. Wir sollen eben nicht unseren eigenen Willen durchsetzen, sondern wir sollen uns einüben in den Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes. Es ist nur eines streng zu beachten: All das, was wir als Christen im Dienst für Christus tun, das soll nun nicht nachträglich und von hinten herum doch wieder zum guten Werk werden, mit dem wir uns den Himmel verdienen. Gewiss nicht, und auch wenn das über Jahrzehnte gehen sollte, auch über diese Länge der Zeit nicht. Sondern all das, was wir tun im Leben mit Christus, ist nichts anderes als Ausdruck der Dankbarkeit für diese überwältigende, unermessliche Gnade, für dieses Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Paulus schreibt das, was Luther in seinen Worten ausdrückt, im ersten Korintherbrief so: Ich bin nicht unter dem Gesetz. Ich bin somit ein freier Mensch. Und er fährt fort: Und doch bin ich unter dem Gesetz Christi. Ich gehöre im Glauben zu Christus als meinem Herrn. Und das ist der Grund, warum er seine Briefe in aller Regel eben so anfängt: Paulus, doulos Jesu Christu, Knecht, Sklave Jesu Christi. Knecht in dem Sinn, dass er für Christus, mit Christus lebt. Und gleichzeitig freier Mensch, so dass er im Gefängnis schreiben kann: Ich bin ein freier Mensch, selbst wenn ich äußerlich angebunden bin und mit Banden hier in meiner Freiheit beraubt. Denn die äußeren Bande, denken Sie nochmal an das, was wir vorher miteinander bedacht haben, die äußeren Bande können einen Menschen letztlich doch nicht gefangen halten, wenn er befreit ist durch das Geschenk der Gnade Gottes. Denn die Freiheit von der Sünde, die Freiheit vom kommenden Tag, vom Tod, vor der Not, vor der Krankheit, die Freiheit von der Versklavung an die Götter, die Freiheit von der Versklavung an das Lustprinzip oder an die eigenen Launen, all das ist das, was uns das Evangelium von Christus und durch Christus schenkt. Gleichzeitig aber nochmal: Sklave Christi, der nicht den eigenen Wünschen und den eigenen Vorstellungen folgt, sondern der seinem Herrn folgt. In Römer 14 schreibt er: Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir nun leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Interessanter Ausdruck in der lateinischen Übersetzung von diesem Vers: Domini sumus. Und das kann man eben auf zweifache Weise übersetzen. Einmal: Wir sind des Herrn, wir gehören dem Herrn. Oder auch umgekehrt: Wir sind Herren. Freiheit, freie Menschen und gleichzeitig solche, die als Knechte zu Christus gehören. In der Bergpredigt hat Jesus seinen Jüngern erklärt, was es mit einem Leben als Jünger Jesu auf sich hat. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, und nun kommen die 10 Gebote. Es sind die Gebote auf den steinernen Tafeln, die Mose empfangen hat. Und diese Gebote treffen gewissermaßen von außen auf uns. Und normalerweise, so ist es in der Regel, widersetzt sich der Mensch dem, was von außen auf ihn zukommt. Aber nun ist es anders geworden. Nun sind Menschen durch den Glauben zu neuen Kreaturen geworden. Nun ist der Geist Gottes hineingegeben in unser Herz. Und nun ist auch der Wille Gottes hineingegeben in unser Herz. So dass das, was vorher als äußerliches Gebot von außen auf uns zugekommen ist, jetzt von innen heraus das zum Ausdruck bringt, was wir eigentlich wollen, was wir durch den Geist Christi selber tun wollen. Deshalb geht es hier nicht um das Äußerliche, um ein äußerliches Erfüllen von irgendwelchen Vorschriften, sondern um das, was von innen herkommt. Nicht ein äußerlicher, oberflächlicher Gehorsam ist gefragt, sondern die Zustimmung zum umfassenden Willen Gottes. Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen Kräften. Nicht das, was irgendwo in den Medien vorgegeben wird: Tu das, lass das. Nicht das, was die Mehrheit sich zur Leitlinie macht, sondern das, was von diesem Wort Gottes her zu uns kommt. Nicht tu, was du willst, kann die Devise sein, sondern tu, was deinen Herrn ehrt. Aus diesem neuen Leben heraus fließen Dankbarkeit, Lob, Ehre Gottes. Und deshalb schreibt Paulus, alles, was ihr tut, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Kann man das verstehen? Freier Herr aller Dinge und dienstbarer Knecht aller Dinge. Und das zugleich. Ich denke eigentlich, jemand, der Christus nicht kennt, wird es vermutlich nicht verstehen können. Sondern wird sagen, naja, wenn ich mit Christus lebe, dann bin ich an den angebunden, dann bin ich eben so ein Sklave Christi wie ein Paulus und bin eben nicht frei zu tun, was ich will. Aber der Nichtchrist weiß ja nicht, dass er im Grunde versklavt ist an die Sünde und an die Schuld, an das, was ihn eben selber von Gott fernhält. Christen aber verstehen, dass beides zusammengehört. Auf der einen Seite diese überwältigende Freiheit. Nochmal von der Vergangenheit, von dem, was uns belastet, aber auch von der Angst vor der Zukunft, vor dem, dass wir erdrückt werden von den Schwierigkeiten, einfach weil wir wissen, wir sind mit Christus im Glauben verbunden. Das heißt nicht, dass alles dann irgendwie so lockerflockig dahin geht, aber es heißt doch, dass wir in allem, mit was wir zu tun haben, wir zu diesem Christus kommen dürfen. Frei und gleichzeitig jemand, der diesem Christus entsprechen möchte, lebt als Kinder des Lichts, schreibt Paulus, oder wandelt würdig, wandelt entsprechend dem, von dem ihr euren Namen habt, dem Christus. Und gerade in dieser besonderen Zuordnung von Freiheit und Gehorsam wird erkennbar, Christen sind nicht hoffnungslos veraltet, wenn sie sich nach dem richten, was Christus ihnen sagt. Seine Gebote, die sind vielmehr diese Leitplanken, die auf abschüssiger Gebirgsstrecke bewahren, irgendwo im Abgrund zu versinken. Es gibt keine größere Freiheit als die Gemeinschaft mit Christus in seiner Nachfolge. Und dadurch prägt er uns seinen Stempel auf. Wie gesagt, damit sind noch nicht alle Konfliktfragen des Lebens gelöst. Aber damit ist die Richtung klar. Domini sumus. Wir sind Herren und wir sind des Herrn. Amen.